Deutschlandfunk. DLF Magazin.
Heute mit Irene Geuer und Antworten auf die Frage, warum machen Dörfer in Bayern gegen das 5G-Funknetz mobil? Wir besuchen Seefahrer, die wegen der Corona-Pandemie seit vielen Monaten ihr Schiff nicht verlassen dürfen. Und wir wollen wissen, wie es den Menschen damit geht, dass sie in einer Region leben, die für ein Atommülllager sehr gut geeignet ist. Guten Abend. Es ist ein halbes Jahr her, da stand ein kleines Grüppchen Demonstrierender in Stuttgart und protestierte in der Innenstadt gegen die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Das war genau am 18. April. Querdenken 711 heißt diese Bewegung. Die 711 steht für die Vorwahl von Stuttgart. Der Protest fand zu einer Zeit statt, da bereits die Bundesregierung über Lockerungen in den Einschränkungen beraten hatte. Große Läden oder Friseure sollten wieder öffnen dürfen, die Schulen sollten folgen. Trotzdem wurde demonstriert. Und aus dem kleinen Grüppchen wurde ein Zug von Tausenden bei Mehrkundgebungen. Im Sommer in Berlin, als längst wieder Schwimmbäder geöffnet hatten und ein Kinobesuch auch wieder möglich war, trafen sich Zehntausende, die gegen Maskenpflicht etc. protestierten. Jetzt, ein halbes Jahr später, wird am Wochenende wieder in Stuttgart demonstriert. Jetzt ist es gerade einmal nachvollziehbar, weil es neue Einschränkungen geben soll, wie Sperrstunde oder strengere Maskenpflicht. Aber was steckt hinter diesem Phänomen der sogenannten Querdenker? Katharina Thoms hat die Proteste beobachtet. Frau Thoms, werden am Wochenende die gleichen Leute unterwegs sein wie am Anfang?
Ja, im Kern auf jeden Fall. Das Team hat sich ja sehr professionalisiert um den Organisator Michael Ballweg herum. Da sind auch einige neue Leute hinzugekommen. Der Kern ist aber, glaube ich, recht identisch geblieben. Und insgesamt sind natürlich auch neue Leute dazugekommen. Das hat sich so ein bisschen gemischt. Man erwartet am Wochenende hier in Stuttgart so 2.500 Teilnehmende. Das ist ungefähr so die Größenordnung auch der letzten Kundgebungen. Inzwischen reisen die Leute oft ja auch von weiter her an. Aber natürlich der Kern Baden-Württemberg ist nach wie vor stark. Damals, Ende April eben, Anfang Mai, da waren auch noch viele neugierige und teilweise einfach ja, gefrustete Leute von dem teilweisen Shutdown dort auf den Demonstrationen. Im Mai waren es ja erstmals 5.000 Menschen hier in Stuttgart. Aber auch damals schon hat man gesehen, da waren radikale Gruppen dabei und man hat so Verschwörungsmythen verbreitet. Und jetzt würde ich sagen, aus meiner Beobachtung heraus sind fast nur noch überzeugte Corona-Skeptiker dabei.
Ich habe schon gesagt, im Sommer, als die meisten Einschränkungen bereits aufgehoben waren, da gingen in Berlin Zehntausende auf die Straßen. Was hat diese Menschen da mobilisiert? Wer kam und woher?
Man muss dazu sagen, dass dieser Termin sehr lange geplant war und auch lange angekündigt in den Social-Media-Gruppen, auf Blogs, in rechten Zeitschriften. Und es ist alles sehr wichtig natürlich, um Leute zu mobilisieren. Inzwischen hatten sich auch in ganz Deutschland verschiedene regionale Gruppen gegründet und immer wieder kleine Demos veranstaltet. Und da hat man jetzt quasi die ganze Manpower zusammengeschmissen und hat alle möglichen Gruppierungen dorthin nach Berlin gelockt. Auch dort gab es ja schon eine kleine feste Szene im Frühjahr um einen Theatermacher dort und Figuren aus der Szene haben eben dafür geworben, also der berühmte vegane Koch und andere Promis. Das Ganze ist sehr professionell aufgezogen worden. Man hat da sogar mit Busunternehmen kooperiert, die haben dann Sammelfahrten angeboten und spätestens da in Berlin hat man dann wirklich gesehen, das ist ein Querschnitt aus ganz verschiedenen Richtungen und Szenen, also Esoteriker, Anthroposophen, Impfkritikerinnen, aber auch einfach Politikenttäuschte aus allen Milieus. Und eben auch die rechte und rechtsextreme Szene war dort sehr, sehr deutlich sichtbar. Die Reichsflaggen, wir haben sie noch in Erinnerung, AfD-Politikerinnen und Politiker waren da Extremisten. Das hat auch der Verfassungsschutz aufgelistet. Diese Szene hat immer versucht, die Proteste zu unterwandern. Es ist ihnen wohl nicht ganz gelungen, aber man hat so koexistiert. Und das Spannende, das alles, was man in Berlin da gesehen hat, das war grundsätzlich auch schon in Stuttgart damals da. Und auch eben die gleichen Erzählungen. Wir hören mal kurz rein, eine kleine Umfrage aus dem Mai.
Ja, dass unsere Grundrechte wieder in Kraft treten, dass wir wieder einen Rechtsstaat bekommen. Momentan fühlt es sich eher an wie ein Polizeistaat.
Ich bin auch Krankenschwester und habe viel in Altenheimen gearbeitet. Und ich habe das immer wieder erleben müssen, dass im Herbst und im Frühjahr viele, viele arme Menschen auch wirklich den Viren nicht standgehalten haben und sind gestorben. Und ich glaube, es ist überzogen.
Und es hat nichts damit zu tun, dass uns die Menschen, die jetzt sterben, nicht leid tun. Aber es ist so, dass Menschen immer sterben. Das ist uns von Geburt an in die Wiege gelegt.
Es ist ja nicht so, als hätten wir einen Polizeistaat, wie das eben eine der Demonstrierenden gesagt hatte. Wenn man das heute ja wieder sieht, dass der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg einen Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot stattgegeben hat. Also es ist ja nicht so, dass einer entscheidet in Deutschland. Es wird immer wieder auch nachgebessert, diskutiert oder auch eben Dinge aufgehoben. Sehen das die Demonstrierenden nicht?
Die sehen das schon, aber das bestätigt sie eher in ihrer Skepsis. Sie haben ja immer wieder gesehen, eben ja, die Demonstrationen sind erlaubt worden und jetzt hat auch wieder jemand geklagt gegen die Sperrstunde, die ja auf Bundesebene angeregt worden ist, dass es eben keine wissenschaftliche Grundlage dafür gibt, heißt es dort. Also man sieht, der Rechtsstaat funktioniert eigentlich, aber die Skeptiker bestätigt es eher in ihrer Auffassung, der Staat plane da was Böses und man müsse da Widerstand leisten. Und ob das jetzt Rechtsextreme sind oder Esoteriker, die sind beide der gleichen Auffassung, da nehmen die sich also nichts geben.
Was heißt das? Welche Gefahr kann denn dann zum Beispiel von Esoterikern ausgehen?
Naja, sie setzen da natürlich ja schon immer so einen Kontrapunkt. Einerseits reden sie viel von Liebe, Frieden und Freiheit und auch von Nähe, was eben vielen ja fehlt in der Pandemie. Da werden die Regeln demonstrativ ignoriert und man kann so tun, als ob alles wieder gut wäre. Aber da ist auch viel Desinformation im Spiel. Halbwahrheiten und teilweise auch falsche Infos werden da über die Kanäle verbreitet. Ich habe ja schon erzählt, Verschwörungsmythen werden da verbreitet, die da teils auch wirklich antisemitische Muster bedienen. Und zum anderen geht es eben längst nicht mehr nur um Masken und Corona. Also da werden Verschwörungen erzählt, die den ganzen Staat in Frage stellen. Es wird zum Widerstand aufgerufen gegen diesen Staat und das politische System wird in Frage gestellt. Man brauche eine neue Verfassung, das Grundgesetz sei so nicht mehr gültig. Das hat auch Michael Ballweg, der Organisator der Demos aus Stuttgart, damals in Berlin verbreitet. Und auf den Demos, in vielen Gesprächen, habe ich gemerkt, dass eben auch die Menschen dort unten davon überzeugt sind und das glauben.
Wie wird es weitergehen? Die Kanzlerin und auch Bayerns Ministerpräsident Söder haben ja erklärt, ihnen gehen die gestern beschlossenen Regeln zur Eindämmung der Pandemie nicht weit genug. Die Zahlen sehen nicht gut aus. Könnte der Protest noch mal größer werden?
Die Gefahr besteht natürlich. Wir können jetzt nicht in die Zukunft gucken. Es ist natürlich ein geringer Teil der Bevölkerung, die diese Proteste befürworten und die nicht hinter den Regeln stehen. Aber die Diskussionen der letzten Tage um die Angemessenheit der Einschränkungen zeigen ja, so ganz so stabil ist das Ganze eben doch nicht. Die Belastung wird steigen in den kommenden Wochen und Monaten. Und wir haben jetzt zuletzt in einer Studie der Uni Erfurt gesehen, die psychische Belastung in Risikogebieten ist aktuell schon deutlich höher als woanders. Also wenn man eben so Grenzerfahrungen dann macht, weiß man nicht, interessiert man sich dann plötzlich mehr auch für alternative Medien und guck dann da rein und da sehe ich eben die Gefahr schon, dass man da reingesogen wird in so eine Parallelwelt.
Ein halbes Jahr Proteste gegen Corona-Einschränkungen, darüber habe ich mit meiner Kollegin Katharina Thoms gesprochen. Vielen Dank. Wie gefährlich ist eigentlich Strahlung in unserem Alltag? Diese Frage beschäftigt die Menschheit seit Ende des 19. Jahrhunderts, seitdem es elektrischen Strom gibt. 1911 wurde in Amerika ein Artikel veröffentlicht, der die Sorge um Funkgerätestrahlung thematisierte. Machen wir einen großen Sprung zum Ende des 20. Jahrhunderts. Da bewegt das Thema, was bewirken Mobilfunkstrahlen, was Mobilfunkmasten? Und ganz aktuell wird diskutiert, wie zum Beispiel in Bayern, was der Ausbau des 5G-Mobilnetzes für die Gesundheit der Menschen bedeutet. Bayern. Im Jahr 1890 wurde Beamten der Königlichen Generaldirektion verboten, an der Eröffnungsfeier des ersten deutschen Wechselspannungskraftwerks der Elektrizitätswerke Reichenhall teilzunehmen. Und man sollte bloß nicht in den Maschinenraum gehen. Zu groß war die Skepsis. Die hat in Bayern keine flächendeckende Tradition. Das Land ist bekannt für Innovation. Und doch aber regt sich der Widerstand jetzt gegen 5G. Nirgendwo ist er so groß wie in Bayern. In vielen Orten verhindern Menschen den Bau von neuen Funkmasten mit ganz unterschiedlichen Argumenten. Dem hat Michael Watzke einmal nachgespürt.
Professor Klaus Buchner ist der wahrscheinlich bekannteste Gegner des Mobilfunkstandards 5G. Der pensionierte Mathematiker sagt:
Funkstrahlung an sich ist schädlich. Das weiß man, seit der Funke existiert.
Da bildet der Deutschlandfunk für Buchner keine Ausnahme. Der Professor ist generell kein Fan der deutschen Medien. Buchner findet der angeblich massive Widerstand der Wissenschaft gegen 5G.
Der wird natürlich von der Presse totgeschwiegen. Aber das ist der eigentliche Kern des Widerstands.
Das Rebellieren gegen 5G ist in keinem Bundesland so verbreitet wie in Bayern, vor allem auf dem Land. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, der als früherer Ferkelzüchter ein gutes Gespür für die bajuwarische Basis und ihre Technikängste besitzt, erklärt die 5G-Müdigkeit damit,
dass Bayern ein weitgehend gesättigtes Land zumindest bisher gewesen ist bis zur Corona-Zeit. Wir hatten quasi Vollbeschäftigung, wir hatten sehr hohe Einkommen. Und für viele Leute stellte sich dann die Frage, ja, was wollen wir denn mehr? Brauchen wir denn überhaupt 5G? Brauchen wir neue Technologien und neue Arbeitsplätze? Wir haben ohnehin offene Stellen.
Ausgerechnet das Hightech-Land von Laptop und Lederhose hat die lautesten und unbeugsamsten 5G-Gegner. In Dutzenden bayerischen Kommunen verhindern sie den Bau von neuen, dringend benötigten Funkmasten mit unterschiedlichsten, teils fragwürdigen Argumenten.
Ich fürchte um meine Gesundheit und ich möchte gerne noch lange leben.
Das ist ein Experiment, wo keiner weiß, was hinausgeht.
Dass einfach die ganze Menschheit kaputt geht dadurch und dass es einfach kaum jemand weiß.
Daran ist, in der Logik der 5G-Rebellen, auch die Presse schuld, weil sie angeblich nicht über den Widerstand berichtet und keine Wissenschaftler zu Wort kommen lässt, die, wie Professor Buchner, kritische Studien zitieren.
Zum Beispiel die amtliche Studie der US-amerikanischen Regierung, die sogenannte NTB-Studie, die nachweist, dass Krebs zum Beispiel an männlichen Ratten durch Mobilfunkstrahlung erzeugt worden ist.
Dass die meisten Studien allerdings keinen direkten Zusammenhang zwischen Mobilfunk und Krebs herstellen, erklärt Buchner folgendermaßen.
Wenn die Leute keinen Krebs finden, dann muss man halt fragen, warum nicht. Und dann ist die Studie meistens irgendwo so, dass da Schlupflöcher waren, dass man den Krebs nicht finden konnte.
Soll heißen, wer nichts findet, muss halt länger suchen. Lange suchen muss man auch 5G-Gegner, die, wie Klaus Buchner, zu einem Interview bereit sind. Gleich mehrere Bürgerinitiativen sagten ab. Sie können sich nicht vorstellen, wie die Mobilfunkindustrie uns bedroht und missbraucht, klagt einer. Ein Interview sei ihm zu heiß, mehr wolle er dazu nicht sagen. Eine andere schimpft, die Mainstream-Presse macht uns nur lächerlich, um als verrückte Hausfrauen dargestellt zu werden, ist unsere Zeit zu schade, Zitat Ende. Politisch finden die 5G-Gegner nur bei der ÖDP Gehör, einer Öko-Kleinstpartei, die in Bayern auf kommunaler Ebene einen gewissen Einfluss besitzt. Die bayerischen Grünen, die manche Protestbewegung durchaus wohlwollend begleiten, sind beim Thema 5G auf der Seite der Industrie. Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann sagt:
Wenn wir unser Land zukunftsfest machen wollen, brauchen wir eine gewisse Anzahl an gewisser Infrastruktur und die muss auch stattfinden. Und dass es nicht direkt für denjenigen, der direkt daneben wohnt, direkt ein Mehrwert immer ist, das gehört auch zur Ehrlichkeit der Debatte dazu. Und darüber muss man, glaube ich, wieder offener diskutieren und drüber reden, um dafür auch dann für Verständnis zu werben.
Für mehr Verständnis werben will auch die bayerische Wirtschaft, die aufgrund der vielen weißen 5G-Flecken im Freistaat Standortnachteile für die heimische Hightech-Industrie fürchtet. Bertram Brossert, Geschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, kündigt eine PR-Offensive an.
Wir müssen eine Informations- und Werbekampagne, und zwar bayernweit, für den Mobilfunk aufsetzen. Wir werden uns da kräftig engagieren.
Eine solche Kampagne kann unentschlossene Bürger möglicherweise von 5G überzeugen. Die eingefleischten 5G-Gegner allerdings sind für Gegenargumente kaum mehr erreichbar. Schon gar nicht Professor Buchner.
Man kann auch nicht dauernd falsche Tatsachen behaupten, wie sie bei uns ständig in den Medien stehen. Deswegen, irgendwann setzt sich die Wahrheit durch.
Die Wahrheit über 5G. Wer kennt sie? Das Bundesamt für Strahlenschutz, das 5G nach derzeitigem Forschungsstand für nicht gesundheitsgefährdend hält? Wissenschaftler wie Professor Martin Rösli von der Universität Basel, der erklärt, dass ein ans Ohr gehaltenes Handy mit geringer Sendeleistung 100-mal mehr Strahlung im Körper verursacht als ein 5G-Sendemast?
Leute, die gegen Antennen sind, die werden schlussendlich, falls sie selber ein Handy benutzen und auch das nur einige Sekunden pro Tag machen, schlussendlich mehr Strahlenbelastung haben.
Das ist in der Strahlenforschung Mehrheitsmeinung, um nicht zu sagen wissenschaftlicher Konsens. In einer führenden Wirtschaftsnation wie Deutschland, die etwa beim autonomen Fahren Weltmarktführer sein und bleiben will, dürfte der Druck auf flächendeckende Einführung des Mobilfunkstandards 5G immens werden. Druck, den Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger von den Freien Wählern erhöht.
Also wir müssen den Leuten wieder klar machen, dass wir natürlich neue Techniken, neue Infrastruktur und so weiter brauchen. Sonst fällt der Wohlstand in sich zusammen. Also überzeugen, einen Großteil mitnehmen, aber auf den allerletzten können wir nicht immer warten.
Einer dieser allerletzten wird Professor Klaus Buchner sein. Der frühere Europaabgeordnete, der für die ÖDP im EU-Parlament saß, ist überzeugt,
dass sich das auf Dauer nicht halten kann. Vielleicht werden sie es kurzfristig einführen, ich weiß es nicht, aber auf Dauer kann sich so ein System nicht halten.
Muss es auch nicht, denn schon längst reden Politik und Wirtschaft weltweit vom nächsten Schritt, 6G.
Michael Watzke über die Mobilmacher gegen 5G in Bayern. Anfang Oktober gab es vom UN-Büro für Menschenrechte in Genf eine eindeutige Nachricht. 17 Monate und mehr auf See ohne irgendeinen kleinen Landgang, das sei unmenschlich. Rund 400.000 Seeleute dürfen wegen der Corona-Reisebeschränkungen derzeit nicht an Land kommen und das nach vielen Monaten auf dem Meer. Auch die Gewerkschaft Verdi hat bereits im April auf die Probleme aufmerksam gemacht. Aber so richtig scheint das kein Gehör zu finden. Seeleute werden dringend gebraucht. 80% aller Waren werden per Schiff transportiert, auf riesigen Kähnen, die tausende Container fassen. Aber diejenigen, die dafür sorgen, dass die Riesen sicher über die Weltmeere schippern, die dürfen jetzt noch nicht mal mehr an Land, um ein paar Tage oder auch nur ein paar Stunden Abwechslung zu haben, um einkaufen zu gehen oder Freunde zu treffen. Isoliert, damit sich bloß niemand infiziert. Klar, das wäre tatsächlich katastrophal, wenn Corona mit an Bord wäre. Aber in Hamburg wären, aufgrund einer Besonderheit des Hafens, Landgänge möglich. Und doch, die Mehrheit der Reeder will kein Risiko eingehen. Das aber macht was mit den Menschen an Bord. Ada van der Deken war für das DLF-Magazin im Hamburger Hafen. Kein Ort, wo man an freien Tagen ein bisschen Erholung erfährt.
Die Lage könnte unwirtlicher kaum sein. Oben donnert der Verkehr über die A7, Lkw biegen direkt nebenan auf den Zubringer zur Köpernbrücke. Güterzüge rattern vorbei. Dazu kommt der Krach vom Verladen am benachbarten Containerterminal. Hier, wo alle Wege der Hafenwirtschaft vorbeiführen, liegt der Seemannsclub Duckdalben. Die Räume sind ruhig, Rettungsringe hängen von den Holzdecken. Gitarren stehen bereit, um ausgeliehen zu werden. Es gibt Billardtische, einen Kiosk, eine Kapelle und, ganz wichtig, eine schnelle Internetverbindung. Alles ausgelegt für rund 150 Seefahrer am Tag. An diesem Dienstagvormittag kommen nur wenige vorbei. Geschäftig geht es hier trotzdem zu.
Weißt du, wann die Empire abhaut?
Jörn Hille, Seemannsdiakon bei den Duckdalben, plant noch einen Bordbesuch auf einem Containerschiff, bevor dieses wieder die Leinen losmacht.
Das sind so alle Schiffe, alle Handelsschiffe, die jetzt und Kreuzfahrtschiffe, die jetzt im Hamburger Hafen sind. Und wir versuchen, alle zu erreichen, wo wir länger nicht waren.
14 bis 18 Schiffsbesuche leisten Jörn Hille und das Team von hauptamtlichen und freiwilligen Helfern im Moment täglich. Sie wollen alle Crewmitglieder erreichen, die in Hamburg vorbeikommen. Im Vorhinein können die Seeleute Bestellungen aufgeben. Manchmal wird für die Liegezeit im Hafen ein WLAN-Router zur Verfügung gestellt. Denn im Moment erlauben die meisten Reeder es ihrem Crews nicht, an Land zu gehen. Zu groß ist die Angst, einer könnte sich und dann alle anderen mit dem Coronavirus anstecken. Durchgängig auf dem Schiff zu sein, das gehe an den Menschen nicht spurlos vorbei, sagt Hille.
Schiff ist immer Arbeitssituation, ist immer künstliche Situation. Das ist eine überdimensionierte Maschine, die laut ist, wo, die sich bewegt, wo Vibrationen sind. Also davon wegkommt und an Land geht. Das geht in Corona in vielen Häfen der Welt im Moment auch nicht.
Dabei ist es für die kräftezehrende Arbeit an Bord ein wichtiger Ausgleich, mal an Land gehen zu können. Schon zu normalen Zeiten sei es ein Leben voller Entbehrungen. 9 Monate an Bord, 2 Monate zu Hause.
Per se sagen die meisten Seeleute, dass sie ein Opfer erbringen. I sacrifice my life ist was, was wir deutlich zu hören kriegen, zum Wohle der Familie. Also damit die Kinder eine vernünftige Schulbildung bekommen, die Familie ein Dach über dem Kopf hat und Essen hat. Deshalb nehmen viele Seeleute dieses schwierige Leben auf sich.
Schon in normalen Zeiten ist dieser Rhythmus für die Menschen eine Zumutung. In Corona-Zeiten mit überfälligen Crewwechseln umso mehr. Ein paar Kilometer nördlich auf der anderen Elbseite im Seemannsheim Altona sitzt ein Mann, der diese Extremsituation gerade überstanden hat.
The only thing is not good is like we are not so live. We are not going ashore. It's all closed.
Es ist ein Problem, wenn wir keine Landgänge haben. Alles war geschlossen, jeder Hafen, den wir angesteuert haben. Das war schlecht. Das ist wie im Gefängnis. Wir sehen keine anderen Menschen. Wir sprechen nicht mal mit anderen Leuten. Wir saßen in den letzten 3-4 Monaten immer mit der gleichen Crew fest. Der Körper ist irgendwann einfach ausgelaugt.
And it's the body sometimes is fatigue.
In Hamburg hatte der Seemann, der nicht namentlich genannt werden möchte, zum ersten Mal wieder festen Boden unter den Füßen. Er ist Ende 20 und kommt von Tuvalu, einem Inselstaat im Pazifik, und war jetzt 18 Monate durchgängig an Bord. Mitte Februar wäre sein Vertrag eigentlich zu Ende gewesen, doch wegen Corona konnte er nicht abgelöst werden. Sein Schiff lief vor allem Häfen in China an. Zum Teil war er nur 30 Meilen von Wuhan entfernt.
We were all afraid. If we are not afraid, for sure we will have coronavirus.
Wir hatten alle Angst. Wenn wir keine Angst gehabt hätten, dann hätten wir uns bestimmt mit dem Coronavirus angesteckt. Besonders in China. Wenn da jemand von außerhalb an Bord kam, haben wir immer 10 Meter Abstand gehalten. So haben wir uns geschützt.
That's how we protect ourselves on board.
Seeleute, Gewerkschaften und Reederverbände schlagen seit Beginn der Corona-Krise Alarm. Noch im vergangenen Monat warteten 300.000 Seeleute weltweit auf Ablösung. 80% des Welthandels laufen über den Seeweg. Zuletzt griffen 8 UN-Organisationen den Hilferuf auf und appellierten an die Staatenvertreter, die Crewwechsel zu erleichtern. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Der junge Seemann aus Tuvalu hat in Hamburg seine Quarantänezeit in der Seemannsmission Altona hinter sich gebracht. Sein Heimatland hat praktisch die Grenze dicht gemacht. Für seinen Reeder ist es schwierig, die Rückreise zu organisieren. Und dem jungen Mann ist auch klar, einen Anschlussvertrag wird es erst nach der Corona-Zeit geben. Zu schwierig ist der Transport zum Kleinststaat Tuvalu. Dass sich die Crewwechsel angestaut haben, merkt Diakon Fiete Sturm daran, dass die Betten im Seemannsheim gefragter sind denn je. Denn weltweit erlauben die meisten Häfen keine Crewwechsel. In Hamburg, der als Notfallhafen eingestuft ist, dürfen unter strenger Aufsicht des Hafenärztlichen Dienstes auch Corona-Infizierte von Bord gehen.
Wir wissen jetzt nicht, ob die zweite Welle nochmal ordentlich durchschlägt, ob da nochmal Besatzungswechsel ausgesetzt werden und wir nochmal eine Flaute haben. Also wir müssen einfach sehr spontan und sehr flexibel reagieren.
Fest steht für Fiete Sturm, Seefahrer müssen entlastet statt zusätzlich belastet werden. Er kriegt als Diakon im Seemannsheim das Leid der erschöpften Seefahrer unmittelbar mit.
Wir sind darauf angewiesen, dass wir importieren, exportieren. Das geht eigentlich gar nicht mehr ohne Seefahrt. Ja, und diese Systemwichtigkeit von Seeleuten hat aber überhaupt gar keinen Bekanntheitsgrad, hat überhaupt gar keinen Stellenwert in Diskussionen. Und wenn es um Arbeitsbedingungen geht, wenn es um Vergütung geht, wenn es um Sozialstandards geht. In normalen Zeiten ist es einfach für Seeleute schon wahnsinnig schwer, ihren Job zu machen unter den Gegebenheiten. Und jetzt zeigt natürlich die Corona-Krise im ganz besonderen Maße, wo einfach diese Probleme liegen und dass sie immer noch vergessen werden.
Ada van der Degen, von der Deken über Seeleute ohne Landgang in Corona-Zeiten. Wäre in diesen Tagen Bundestagswahl, dann würden die Grünen aller Wahrscheinlichkeit nach als die Partei mit dem zweithöchsten Ergebnis hervorgehen. In bundesweiten Umfragen stehen die Grünen seit längerem konstant gut da. Und auch die Corona-Pandemie hat daran nichts geändert. Das haben auch die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen vor ein paar Wochen gezeigt. In vielen Städten konnten die Grünen zulegen, in mehreren sogar die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister stellen. Viele sehen sie ja als möglichen Koalitionspartner der CDU an und trauen ihr Regierungsfähigkeit im Bund zu. Aber es gibt auch die Zweifler, die befürchten, dass von Grün nicht mehr viel übrig bleibt in einem Bündnis mit der CDU. Regieren bedeutet ja immer auch Kompromiss. Das heißt bei den Grünen Kröten schlucken. Schon oft erlebt, zum Beispiel in der ersten rot-grünen Koalition in Nordrhein-Westfalen, als der Ausbau des Braunkohletagebaus nicht verhindert werden konnte, wie die Grünen-Wähler es ja so wollten. Ansprüche und Wirklichkeit kaffen in der Politik zuweilen sehr auseinander. Also, wie soll sich die Partei in der Zukunft aufstellen? Mehr Ökopartei oder mehr Volkspartei? Unser NRW-Korrespondent Moritz Küpper hat festgestellt, dass diese Frage für die Grünen nicht neu ist. Es gab sie wohl von Anfang an.
Michael Vesper steht in Bornheim, einer kleinen Stadt zwischen Köln und Bonn. Schaut sich um.
Wir haben damals diese Halle genommen, weil sie in der Nähe von Bonn war, bezahlbar war, frei war. Und dann ging es hier zur Sache.
Es ist jener Ort, an dem die NRW-Grünen, der heute mitgliederstärkste Landesverband, vor mehr als 40 Jahren gegründet wurde. Vesper, der im Jahr 2002 sogar für ein paar Wochen geschäftsführender Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen war, insgesamt 10 Jahre als Minister in NRW diente, war damals dabei, Gründungsmitglied der ersten Stunde.
Und wir waren ja ein ganz bunter Haufen, also von den versprengten K-Grüpplern bis hin zur KSJ, da war ich drin, die katholische Stirnjugend, aber auch Frauenbewegung, Ökologiebewegung, Anti-Apartheid-Bewegung. Die alle kamen hier zusammen und haben dann am Ende um 17.10 Uhr diesen Landesverband gegründet.
Damals waren die Grünen eine Idee, ein Projekt, ein Versuch. Heute, 40 Jahre später, sind die Grünen längst eine bundesweit fest in den Parlamenten verankerte Partei. Sie sind an 11 von 16 Landesregierungen beteiligt, stellen in Baden-Württemberg den Ministerpräsidenten und sind nach Meinung vieler auf dem Weg zurück in die Bundesregierung. 2017 waren die Grünen bereit, mit der ungeliebten FDP zu koalieren, doch das Bündnis scheiterte. Der FDP hat das geschadet. Die Grünen befinden sich weiterhin im Umfragehoch, beobachtet Publizist Georg Milde.
Und natürlich verändert das auch das Selbstbewusstsein und auch den Machtanspruch. Das führt auch dazu, dass man handeln möchte. Gleichzeitig zeigt sich aber auch jetzt schon das hohe Risiko, nämlich die Fallhöhe, dass nach einer Regierungsbeteiligung auch neue Herausforderungen anstehen. Denn nach den Hoffnungen eines Wahlkampfes und auch der Euphorie eines vielleicht guten Wahlergebnisses erfolgt schnell die Entzauberung.
Der Politikwissenschaftler aus Berlin hat sich jüngst intensiv mit der Partei beschäftigt. Ende Oktober erscheint ein Buch. Der Titel: Avantgarde oder angepasst? Die Grünen, eine Bestandsaufnahme.
Nun, die grüne Parteiführung betont ja immer wieder, sie wollen gar keine Volkspartei werden, sondern nennen sich dann ja moderne Bündnispartei mit Anschlussfähigkeit. Und das halte ich aber auch für gefährlich, denn die Grünen haben sich lange Zeit als unbequeme Partei verstanden und nun streben sie in die Breite.
Früher hieß Grün wählen noch kalt duschen oder einen kratzigen Wollpullover tragen. Heute kommen viele Wählerinnen und Wähler aus gut bürgerlichen Vierteln der Großstädte, wie beispielsweise jüngst bei der NRW-Kommunalwahl, wo die Grünen stärkste Partei in Großstädten wie Köln, Bonn oder Aachen wurden. Denise Abbe sitzt im Biergarten am Aachener Weiher in der Kölner Innenstadt. 45% der Stimmen in diesem Bezirk haben die Grünen bei den Kommunalwahlen geholt. Auch AB wird dem neuen Rat für die Grünen angehören. Vor Jahren als Studentin hat sie ihre Magisterarbeit über die Entwicklungsgeschichte der Grünen geschrieben. Titel: Von der Protestbewegung zur Volkspartei? Für sie ist klar,
dass für die Grünen Glaubwürdigkeit sehr wichtig ist und für den Erfolg auch sehr wichtig ist, dass sie ihren Werten treu bleiben. Und das war halt eben so ein Unterbau meiner Arbeit, dass es halt eben darum ging, dass immer, wenn die postmaterialistischen Werte wird, sind, dass dann die Grünen besonders stark sind.
Eine Glaubwürdigkeit, auch ein vermeintlich höherer moralischer Anspruch. Auch Publizist Milde kennt diese Erzählung, diesen Eindruck, sagt zugleich aber:
Sie wollen so scheinen, aber für mich sind sie das gar nicht. Die Grünen sind einfach eine normale Partei, nicht moralisch besser oder schlechter als andere. Auch die Grünen erhalten Spenden von Automobilkonzernen oder Versicherungen und nehmen diese an. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. So wie die Grünen auch in die Wirtschaft wechseln, wie Kerstin André oder Matthias Berninger.
Also ich habe Freunde über alle politischen Parteigrenzen hinweg, aber zum Glück auch noch viele, viele Freunde, sozusagen, die ich aus den grünen Zeiten kenne.
Matthias Berninger sitzt in einem Besprechungsraum der Bayer Konzernzentrale in Leverkusen. Berninger, einst jüngster Bundestagsabgeordneter für die Grünen, später parlamentarischer Staatssekretär, arbeitet nun für den Chemiekonzern Bayer als Lobbyist.
Für manche ist ein Unternehmen wie Bayer oder die Agrarindustrie ein totales rotes Tuch. Die definieren sich auch als die Opposition dagegen. Andere verstehen, dass man nur dadurch, dass auch die Wirtschaft sich auf diesen Kurs der Nachhaltigkeit voll ausrichtet, die Probleme lösen kann.
Berningers Überzeugung, bei Bayer könne er mehr für den Planeten bewegen als einzelner Politiker.
Seit ich politisch denken kann, war immer klar, wir haben ein Problem mit den planetaren Grenzen. Aber je länger ich mir das angucke, desto mehr merke ich, dass ich eigentlich unterschätzt habe, wie groß das Problem ist. Und deswegen mag ich auch diese alten Frontlinien nicht mehr. Ich glaube, dass die unglaubliche Zeitverschwendung sind.
Daher sein beruflicher Wechsel, der nichts an Überzeugungen ändert.
Mir ist es völlig egal, ob ich in einer NGO bin, in einer Partei oder in einem Unternehmen in dem Fall. Worum es geht, ist, dass wir gemeinsam dafür sorgen müssen, diese gerade Linie der Materialnachfrage zu verbiegen, sozusagen diese Kurve abzuflachen. Und das geht nur durch Innovation und auch erkennen, wie viel einzelne Unternehmen dazu beitragen können.
Während er nun bei Aktionärshauptversammlungen in der Halle sitzt, demonstrieren Fridays for Future draußen davor.
Das tut einem manchmal weh, wenn dann Leute einem sozusagen zeigen, nach dem Motto, ich will mit dir eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und gleichzeitig freut es mich, wenn andere auf einen zugehen und sagen, wie können wir da gemeinsam was machen?
Die Frage nach der Realpolitik hat die Grünen lange gespaltet, etwa beim Einsatz der Bundeswehr im Jugoslawien-Konflikt. Und weiterhin wird kaum ein Thema so intensiv diskutiert wie die Frage, wie gelingt es den Grünen, ihren Erfolg, die daraus folgende Verantwortung in Einklang zu bringen mit ihren Grundsätzen und Werten? Es ist eine alte, junge Frage, die sich auf allen Ebenen gestellt wird. An der Parteispitze wie auf der kommunalen Ebene bei Neuratsmitglied AB in Köln.
Man sieht ja immer die Debatten auch innerparteilich mit Kretschmann und er ist der Ministerpräsident der Autolobby und so weiter.
Winfried Kretschmann plädiert für den Diesel, für viele bei den Grünen ein rotes Tuch. Und auch andere Politiker polarisieren, wie Boris Palmer, grüner Oberbürgermeister von Tübingen, mit Äußerungen zur Flüchtlingspolitik. Gegen ihn läuft ein Parteiausschlussverfahren. Gründungsmitglied Michael Vesper wurde nach seiner Zeit als Minister Generaldirektor beim Deutschen Olympischen Sportbund. Seine Äußerungen zu Sportgroßevents in Diktaturen, bei denen Menschenrechte und Umweltstandards in den Augen vieler ignoriert wurden, stießen bei vielen Grünen auf Widerstand. Vesper kommt dennoch noch immer regelmäßig zu Parteitreffen. Die Kölner Grünen-Politikerin Denise Abbé kennt das Dilemma.
Ich glaube, dass das schon eine Aufgabe ist, wo man auch gut kommunizieren muss. Und ich glaube, da muss man eine gute Waage finden. Also, ne, dass man sagt, so, wir haben unsere grünen Werte und wir reden auch mit anderen und wir wollen versuchen, die Gesellschaft zu wandeln, aber natürlich nicht um jeden Preis.
Aber welche Schwierigkeiten sich im Alltag stellen, zeigt auch das Beispiel von Dirk Weinsbach. Der 61-jährige Jurist ist als Polizeipräsident von Aachen für die Räumung des Hambacher Forsts verantwortlich und Grünen-Mitglied. Ausgerechnet, möchte man sagen.
Ich habe meine Rolle nie politisch verstanden, sondern immer fachlich.
Sagt Weinsbach selbst. Es ist eine nüchterne, sachliche Antwort.
Natürlich, wenn ich morgens ins Büro gebe ich meine persönlichen Grundüberzeugungen nicht auf. Aber die sind nicht an einem Parteiprogramm orientiert, sondern an den Grundwerten unserer Verfassung. Und die versuche ich in dieser Auseinandersetzung zur Geltung zu bringen. Und insofern ist das für mich auch nicht das Problem, weil ich bin nicht Politiker, sondern Fachbeamter, aber zutiefst davon überzeugt, dass die Wertungen und Haltungen, die im Grundgesetz zum Ausdruck kommen, gerade in diesem Konflikt durch Polizei geschützt werden müssen.
Ein Grundsatz, der in den vielen hochpolitischen, emotionalen Feldern nicht immer durchdringt und der für viele der Neumitglieder bei den Grünen zunächst einmal schwer nachzuvollziehen sei, hat die grüne Kommunalpolitikerin Denise Abbé beobachtet. Dennoch, etwas ändern könne man nur, wenn man mitmacht.
Das funktioniert natürlich nur, wenn man Teil einer Regierung ist. Und ich glaube, da besteht der Wandel, ne, dass wir jetzt nicht mehr sagen, wir machen Opposition und sind überhaupt nicht bereit, Kompromisse zu machen, sondern wir wollen so viel Grün wie möglich umsetzen. Und dafür müssen wir Teil einer Regierung sein. Und das heißt natürlich leider, dass man eventuell auch mal einen Kompromiss machen muss.
Sagt sie und lächelt.
Moritz Küpper über Zukunftsfragen bei den Grünen. Thema sorgt schon seit Jahrzehnten für Diskussionen. Das ist die Suche nach einem Endlager für Atommüll. Ende September ist ein Bericht veröffentlicht worden von der Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE. Und darin werden 90 Gebiete ausgewiesen, die eine günstige geologische Voraussetzung hätten. Und diese sogenannten Teilgebiete, die liegen zum Beispiel in Bayern, in Baden-Württemberg, in Niedersachsen, aber auch in ostdeutschen Bundesländern. Der Salzstock Gorleben kommt wegen geologischer Mängel nicht in Frage. Der Ärger um diesen Salzstock hatte die Suche nach einem Endlager ja komplett neu in Gang gesetzt. Und das nach wissenschaftlichen Kriterien. Am Ende dann soll die Politik aber die Entscheidung über den Standort treffen, basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mit anderen Worten, die Diskussionen beginnen jetzt, nachdem der Teilbericht öffentlich ist. Und es wird bestimmt keine einfache. Einwohner, Gemeinden, aber auch Organisationen können sich daran beteiligen. Wie wird das werden? Wird man sich festlegen können, irgendwann einmal? Axel Schröder mit dem, was in den interessanten Gebieten für eine Endlagerung gerade zu hören ist.
In Gorleben wird gefeiert. Direkt vor den Toren des einstigen Endlager-Erkundungsbergwerks rollen Ende September noch einmal Dutzende von Treckern vor, mit denen die Bauernschaft immer wieder Castortransporte ins Wendland blockiert hatten. Jetzt ist Gorleben raus und die grüne Rebecca Harms, seit Mitte der 1970er Jahre aktiv im Widerstand gegen das Endlagerprojekt, enthusiastisch.
Das ist so viel mehr, als wir zwischendurch gedacht haben, dass wir erreichen können, dass ich wirklich eigentlich gar nichts anderes sagen wollte als: Habt ihr wirklich gut gemacht? Habt ihr alle zusammen wirklich gut gemacht?
Im sachsen-anhaltinischen Stendal, knapp 70 Kilometer entfernt, ist die Stimmung dagegen alles andere als euphorisch. Im Zwischenbericht Teilgebiete der BGE, der Bundesgesellschaft für Endlagerung, tauchen auch die Stendaler Tonvorkommen als möglicher Ort für ein Atommülllager auf. Geahnt hatte der Kreistag das schon 2019 und vorsorglich eine Petition gegen ein Endlager in der Gegend verabschiedet, sagt Landrat Patrick Puhlmann von der SPD. Die vielen Windräder im Kreis Stendal seien schon Belastung genug.
Und jetzt noch ein Endlager dazu, das wird schwierig zu argumentieren. Und da werde auch ich natürlich mich davor schmeißen, wenn es darum geht, hier mit einem Endlager herzukommen. Und das kam auch in dieser Resolution des Kreistages zum Ausdruck.
In das neue Suchverfahren habe er grundsätzlich aber schon Vertrauen, sagt Patrick Puhlmann. In den kommenden Jahren will die Bundesregierung mit diesem Verfahren den Kreis potenzieller Standorte immer weiter eingrenzen. 2031 soll dann der bestmögliche Platz für den deutschen Atommüll endgültig feststehen. Nicht politische Hinterzimmerentscheidungen, sondern geologische Kriterien sollen dabei maßgeblich sein. Trotzdem bleibt Puhlmann skeptisch.
Radioaktivität, radioaktiver Abfall, der über unüberschaubare, für Menschen unüberschaubare Zeiträume irgendwo gelagert wird, das macht Angst. Da kann ich noch so rational rangehen, wie dick die Deckschicht ist von 300 Metern und dass das Gestein wunderbar hält. Das hat natürlich auch mit der Vergangenheit zu tun.
Zum Beispiel mit dem Atommülllager Asse 2, gut 130 Kilometer entfernt, in dem Tag für Tag das eindringende Wasser abgepumpt werden muss. Die Bergung der in den 1970er Jahren eingelagerten 128.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktivem Müll wird mehrere Milliarden Euro kosten. Dass das neue Suchverfahren gerade die Fehler der Vergangenheit vermeiden will, weiß zwar auch der Sozialdemokrat Patrick Puhlmann, trotzdem will er weiter gegen ein mögliches Atommülllager im Landkreis Stendal kämpfen. Genauso wie sein Kollege von der CSU, Landrat Sebastian Gruber aus Freyung-Grafenau nördlich von Passau. Immerhin gäbe es in seiner Region das Naturreservat Bayerischer Wald.
Ich denke, es ist nicht vereinbar, dass man wirklich ein absolutes Naturreservat auf der einen Seite hat von internationaler Reputation und auf der anderen Seite eine Endlagerdiskussion führt und gegebenenfalls in unmittelbarem Umgriff einen Standort implementiert.
Wo in Stendal die Belastungen durch Windkraftanlagen einem Endlager im Wege stehen, ist es in Bayern die unberührte Natur über den Granitvorkommen, die sich für eine Lagerstätte anbieten. Aber was wäre, wenn die Landkreise auf großzügige Ausgleichszahlungen zählen könnten, wenn sie denn tatsächlich einmal als Endlagerstandort ausgewählt werden sollten? Diese Infrastrukturhilfen soll es nämlich geben, ganz ähnlich wie jetzt schon für die kleine Gemeinde Gorleben, die für ihr Atommüll-Zwischenlager jedes Jahr mit rund 600.000 Euro entschädigt wird.
Also das halte ich für ausgeschlossen, dass es durch Kompensationsleistungen in irgendeiner Form zur höheren Akzeptanz kommt,
sagt Gruber. Und auch sein Kollege Patrick Puhlmann aus Stendal bleibt skeptisch.
Bei der ganzen Geschichte der Endlager in Deutschland halte ich es für unwahrscheinlich, dass die Bürger es als einen Gewinn empfinden, wenn das in diese Region kommt. Ich glaube, auch in Gorleben würde man heute auch nicht für 2 Millionen jedes Jahr sagen, dann haut man das Endlager hier hin.
Natürlich gäbe es eine nationale Verantwortung für die Hinterlassenschaften aus der rund 60-jährigen Nutzung der Kernenergie, sagt Puhlmann. Auf kommunaler Ebene interessiere das aber wenig. Und auch der Berliner Protestforscher Dieter Rucht geht davon aus, dass das neue Suchverfahren eine Menge Gegenwind bekommen wird.
Ich vermute mal, dass da in Bayern eine Front entsteht, bei der sich lokale Bürgerinitiativen ermutigt sehen oder sogar die Landesregierung als Verbündeten sehen, sodass dieses geplante Projekt auf jeden Fall irgendwo hinkommt, aber nicht nach Bayern. Und das mag ja nicht so sein, dass das nur eine bayerische Spezialität ist, sondern wir können auch Ähnliches in anderen Bundesländern erwarten.
Schon vor der Entscheidung der Bundesgesellschaft für Endlagerung, Gorleben aus dem Rennen zu nehmen, hatte die grüne Rebecca Harms, eine der profiliertesten Kritikerinnen der alten, nur auf einen Standort fixierten Endlagersuche, für das neue Verfahren geworben. Denn das habe mit den Kungeleien der Vergangenheit nichts mehr zu tun.
Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht und deswegen bestehe ich auch darauf, dass wir diesem neuen Verfahren überhaupt erstmal eine Chance geben müssen.
Die Frage bleibt, ob das auch die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und die Kommunen so sehen und sich darauf einlassen werden.
Axel Schröder und die Endlagerdiskussion für Atommüll. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Laura Esslinger zusammengestellt. Mein Name ist Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.